Für diesen Sonntag steht der Predigttext im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Ich lese ab Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit den Worten motiviert mit Hoffnung. Und ich hoffe, du bist nach dieser Predigt im Glauben vielleicht auch neu motiviert. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl nämlich kennst, dass du versuchst, irgendwie deinen Glauben abzulegen. Du sagst, es sind so viele Herausforderungen, manchmal ist auch das Umfeld die Frage, es sind so wenige Christen um mich drum herum. Man merkt so eine innerliche Müdigkeit im Glauben. Und die Frage ist ja dann, wie können wir in Schwierigkeiten die Hoffnung behalten? Und wie können wir an Gott glauben in einer manchmal so dem Glauben fremden Welt? Petrus schreibt in seinen ganzen Brief für Christen genau in so eine Situation hinein. Sie fühlen sich fremd in dieser Welt, werden teilweise verfolgt, haben es schwer. Und er schreibt in den wenigen Sätzen, die ich gelesen habe, eigentlich zwei Merkmale, die diejenigen auszeichnen, die Hoffnung haben. Und er beschreibt drei Motivationen, die diese Hoffnung so schüren. Und über diese zwei Merkmale und drei Hoffnungen will ich heute Morgen sprechen. Zunächst zu den zwei Merkmalen für eine Hoffnung im Glauben. Kurz auf einen Satz gebracht, ist es ein gesunder Geist und ein heiliges Leben, sagt Petrus. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du an Menschen mit einem heiligen Leben denkst. Vielleicht hast du im Schlafzimmer schon mal gesehen oder im Wohnzimmer hängen ja manchmal so Bildchen mit so dicklichen Engeln, die dann um irgendeine Person drumherum kreisen, die am besten noch einen Heiligenschein haben und das irgendwie so ganz besondere Menschen sind. Petrus schreibt aber, dass Heiligsein nicht eine besondere Angelegenheit für einige Leute sind, die herausgehoben sind, mit denen wir uns nicht vergleichen können, sondern heilig zu sein hat mit jedem Christen zu tun. Es betrifft jeden. Und wie das geht, sagt er mit dem Einsatz, umgürtet die Lenden eures Geistes. Da hat man erstmal die Frage, was heißt denn umgürten und Lenden, was will ich denn damit? Das ist eine ganz malerische Aussage. Die Leute von damals, die haben andere Klamotten getragen, als wir das heute tun. So wallende Gewänder, da kommt mein Talar schon ganz gut ran, da kann man sich das vorstellen, dass die eher so lange Gewänder anhatten. Und das ist natürlich jetzt für Gartenarbeit und andere anstrengende Tätigkeiten nicht so geeignet. Also für mich wäre es schwierig, jetzt einen 100-Meter-Lauf zu machen oder im Garten umzugraben. Um in Aktion zu treten, manche stellen sich das gerade bildhaft vor, vielen Dank. Um aber, wenn man in Aktion treten wollte und eben diese Kleidung hatte, brauchte es etwas, dass man das zusammengerafft hat. Und damals hatten die Leute entweder einen Gürtel oder eine Schärpe drum und dann haben die das festgezogen und das zusammengerafft und da reingesteckt. Und dann wurden die Beine eben freier und man konnte losrennen oder loslaufen, vielleicht sogar klettern, was halt dran war. Und Petrus sagt, wisst ihr was, euer Leben wird oft auch anstrengend sein und euch herausfordern. Und wenn ihr die Leute sein wollt, die in Schwierigkeiten, die in Herausforderungen wachsen wollt, dann müsst ihr euch auf diese anstrengenden Arbeiten vorbereiten, also einen Gürtel anlegen, das Hochraffen reinstecken, also übertragen. Ihr müsst bereit sein, euren Geist bereit machen, dass es anstrengend wird, bereit sein, mit Gott zu leben. Und das heißt, ein heiliges Leben, das ist ein Leben, das kriege ich nicht irgendwie einfach so geschenkt oder passiert, sondern das ist ein Leben, das gelebt wird und durch Täler und Schwierigkeiten hindurchgeht. Der Glaube, unser Glaube, der vertieft sich in den alltäglichen Prüfungen. Heilig sein bedeutet natürlich, wenn ich zum Glauben komme, wenn ich an Jesus glaube, bekomme ich von Gott etwas von seiner Heiligkeit in mein Leben. Und das will dann aber ausgelebt werden. Man könnte so sagen, werde, was du bist, könnte so eine Überschrift für unser Leben sein. Werde, was du schon bist, also wir sind es noch nicht ganz, aber wir müssen das täglich üben, zusammenraffen, losgehen, auch in allen Schwierigkeiten. Das heißt, du bist heilig und du wirst heilig. Und es geht mit ganz einfachen Dingen los. Nehmen wir mal die Geduld her. Da haben wir ja, glaube ich, jeder so unterschiedlich, aber so seine Herausforderung, wie wir geduldig werden. Geduldig werden ist ein Prozess im Leben. Das bin ich nicht einfach. Und was brauche ich dafür? Na, entweder Kinder, Enkelkinder, manchmal auch anstrengende Mitarbeiter oder einfach auch normale Freunde, die einem helfen, Geduld zu lernen. Ich bleibe mal kurz bei den Kindern. Warum die? Naja, die schaffen es uns immer wieder, an die persönliche Grenze zu bekommen. Ihr habt es gerade live gesehen. Ich rufe die Kinder zum Kindergottesdienst nach vorn. Es dauert etwas, weil die Kinder wollen nicht sofort kommen. Es sind ja nur keine Hunde, die angepfiffen kommen und dann anstehen müssen. Natürlich nicht. Aber da muss man Geduld lernen. Und solche Situationen gibt es ja im Alltag, ich denke, das kennt ihr auch, hundertfach. Da wird einmal gefragt, kann ich, darf ich? Nein. Oh, darf ich wirklich nicht? Oh, bitte. Dann wäre noch ein großer Augenaufschlag, kommt dazu. Das Bitte wird verstärkt und so geht es weiter. Und indem du immer wieder solchen Situationen ausgesetzt bist, kommst du in dieses Lernfeld hinein, geduldig zu werden. Heilig zu leben heißt, es braucht Übung. Es braucht auch, dass ich mein ganzes Leben Gott hingebe. Dass jeder Lebensbereich Gott gehört und ich sage, Herr, das bist du. Und jetzt fangen wir mal an, Stück für Stück in den Bereichen zu arbeiten, die mir vielleicht auch nicht so leicht fallen, wo jeder so seine Herausforderungen hat. Vielleicht kennt ihr den Film oder das Buch von Disney, König der Löwen. Dort gibt es einen jungen Löwen, den Simba. Und der sollte sich eigentlich darauf konzentrieren, was er in Zukunft mal werden soll. Wenn er soll mal König werden. Sein Vater ist schon der König und er soll es mal werden. Er ist der Nachfolger. Und das soll ihm Selbstvertrauen, Ermutigung geben. Aber wenn der Simba vergisst, was er mal werden soll, dann wird er ganz leicht entmutigt, er schweift ab. Am Ende des Films entdeckt er das wieder, was er werden soll. Und das bringt sein Leben in nochmal eine andere Richtung. Wir Christen sollten uns auch darauf konzentrieren, was am Ende sein wird, nämlich dass Jesus wiederkommt, dass das unser Ziel ist. Und das wird unser Verhalten in der Gegenwart verändern. Und dafür braucht es aber Motivation. Drei Motivationen beschreibt uns Petrus. Und die sind vielleicht eigentümlich zunächst, wenn ich die nenne. Nämlich das eine ist Gottes Charakter, ist eine Motivation. Das zweite ist das Gericht Gottes, was kommen soll. Und das dritte, das Opfer von Jesus. Damit ich motiviert werde, ich will das gleich erklären, brauche ich ja ein Ziel. Nehmen wir jemanden, der raucht. Naja, der soll mit dem Rauchen aufhören. Was könnte den motivieren? Naja, es ist gesund. Möglicherweise könnte er länger leben, wenn er das sein lässt. Oder jemand, der sagt, mit meinem Gewicht bin ich nicht zufrieden, ich will abnehmen. Der hat natürlich die Waage im Blick und sagt, okay, ein paar Kilo weniger. Das motiviert mich, dass ich zwischendrin auf Dinge verzichte, auf die ich kurzfristig Lust hätte, aber langfristig das nicht diesem Ziel, was ich habe, nämlich abzunehmen, entspricht. Paulus beschreibt nun, wie wir gerettet werden. Das ist etwas, ein Satz, den wir ganz oft hören. Jesus gibt sein ganzes Leben. Jeden kostbaren Blutstropfen vergießt er für dich. Und Petrus benutzt das Wort, Jesus ist wie ein Lösegeld. Wie soll ich das verstehen? Wir Menschen sind an sich, wie wir sind, ganz und gar nicht heilig. Das müssen wir auch keinem vorspielen, das sagt uns die Schrift auch immer wieder. Wir sind es nicht. Im tiefsten Innern wollen wir Gott nicht. Lehnen wir ihn ab. Und wir passen mit unserem Leben erstmal nicht zu Gottes neuer Welt. Man könnte auch sagen, wir sitzen im Dunkeln und verstehen nichts bis wenig von Gott. Aber Gott, und das ist sein Liebe, das ist sein Herz, ist auf der Suche nach uns. Und er hat einen Rettungsplan und er sucht uns. Deutlich wird es beim Volk Israel, als sie eben in der Gefangenschaft im Dunkeln sitzen. Der Pharao ist der Chef und die wollen da raus. Und die sagen, Gott, hilf uns endlich aus dieser Dunkelheit, in der wir sitzen, aus dieser Sklaverei. Wir wollen so nicht leben. Und es wird noch schlimmer. Sie fangen an zu beten, uns wird noch schlimmer. Und sie müssen immer mehr arbeiten unter schlechteren Bedingungen. Und Gott fängt an, einen Rettungsplan auszuführen. Dort benutzt er Mose. Jetzt für uns schickt er seinen Sohn in diese Welt, der uns herausholt aus diesem dunklen Loch. Und es hat Gott nicht 10 Cent, 1 Euro oder 5 Euro mal gekostet oder ein Fingerschnipsen, sondern das ganze Leben. Jesus musste sterben. Es kostet sein Leben. Und damit steht und fällt ein heiliges Leben, dass wir das immer wieder sehen. Er hat alles für mich gegeben. Und deswegen stehe ich rein vor Gott, immer wieder. Und darf sagen, Herr, hier bin ich, mit meiner Dunkelheit, mit meinem Versagen, aber du machst mich neu. Das ist der Anfangspunkt, die Motivation von allem. Und wenn du dieser Liebe glaubst, bekommst du ein neues Leben. Und das auszuleben nennt sich heilig zu werden. Ich komme zurück zu Simba, König der Löwen und Disney. Denn dort ist das Motiv ganz ähnlich. Simba, wie das so Kinder machen, die rennen von zu Hause weg, haben irgendeine Idee, Gefahren machen ja Spaß. Also geht Simba an eine steile Klippe. Sein Onkel hat da schon seine Finger im Spiel. Der hatte das von langer Hand geplant. Und er stürzt ab, der Simba, und es kommt eine große Herde, die über ihn drüber rennt. Und sein Vater muss kommen, um ihn zu retten. Und bei dieser Rettungsaktion stirbt der Vater. Und was passiert mit Simba? Er trifft seinen Onkel und der redet ihm ein schlechtes Gewissen ein. Und der Simba rennt mit schlechtem Gewissen rum und er vergisst seine Berufung, mal König zu werden. Und er haut einfach ab, er rennt weg. Typische Reaktion auch von uns Menschen, wenn wir mit Schuld konfrontiert sind. Wir rennen erst mal weg, denken, hoffentlich sieht es keiner, hoffentlich weiß es keiner. Aber unser Gewissen belastet es. Werde, was du bist, war die Aufgabe für Simba. Du bist mein zukünftiger König. Und das ist verschüttet. Zum Glück kommt irgendwann der geht dann weg in ein anderes Land, kommt seine beste Freundin, die erkennt sich wieder und er entdeckt am Ende des Filmes, Mensch, ja, ich sollte König werden. Und dann fängt er neu an, das anzunehmen und wird dann später auch König. Der kleine Simba wird ein großer König. Und so macht es Jesus mit uns. Er hat dich erkauft, dir ein neues Leben geschenkt und du darfst lernen, heilig zu werden. Unser ganzes Leben auf Gott auszurichten. Das wird damit auch zu tun haben, dass wir immer wieder hinfallen, aber auch aufstehen müssen und sagen, Herr, vergib mir. Und diese Motivation, und wir brauchen weitere Motivationen. Wir müssen uns klar machen, dieses Leben, das ist nur eine Durchgangsstation. Das erscheint manchmal im Alltag nicht so, aber 70 bis 80 Jahre haben wir hier vielleicht. Aber es gibt ein Leben danach. Und Jesus kommt wieder und es wird eine große Abrechnung geben am Ende. Und das sage ich dir nicht, um dir Angst zu machen, sondern das ist Realismus. Er kommt halt wieder. Und er wird fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Wie hast du dein Leben geführt? Das kannst du beiseite schieben, dein ganzes Leben über. Das ändert aber nichts daran, dass es so kommen wird. Und das soll uns dazu führen, dass wir Gott fürchten. Gott mehr fürchten als alles andere in unserem Leben. Nicht Angst haben, aber zu sagen, er wird mir sagen, wo es lang geht im Leben. Und heilig sein heißt, ich stelle alle meine Lebensbereiche diesem Gott, der einmal auch wiederkommen wird, zur Verfügung und unter seine Herrschaft. Und dieser Jesus hat alles neu gemacht, uns Vergebung der Sünden, Freiheit und neues Leben geschenkt. 2 Merkmale für ein Leben, ein heiliges Leben, ein ausgerichteter Geist und 3 Motivationen. Ich komme zum Schluss auch wieder mit einer Geschichte. Wir brauchen für unser Leben Hoffnung, gerade wenn es schwierig ist. Da komme ich heute zu C.S. Lewis. Ich habe das schon häufiger, diese Buchreihe aus Narnia zitiert. Im 4. Band kommt eine kleine Maus vor. Die kommt auch in anderen Bänden vor. Diese Maus heißt Rippy Sheep. Ziemlich klein geraten, aber sehr mutig und immer irgendwie, wenn es in ein Gefecht geht, der hat immer ein Schwert dabei und kämpft. Und er hat immer gekämpft sein ganzes Leben und am Ende, als sie über die Meere segeln, erreicht das Boot, mit dem er unterwegs ist, das Ufer des Himmels. Und ich lese dort vor, die Strömung trieb sie unaufhaltsam nach Osten. Keiner von ihnen schlief oder aß die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag glitten sie ostwärts. Und als der dritte Tag anbrach mit einer Helligkeit, die sie nicht ertragen konnten, selbst wenn wir eine dunkle Brille aufgehabt hätten, sahen sie ein Wunder vor sich. Was da war, östlich jenseits der Sonne, war eine Bergkette. Und diese Berge müssen wirklich außerhalb der Welt gelegen haben. Sie waren warm und grün und voller Wald und Wasserfälle, egal wie hoch man blickte. Und es kam plötzlich eine Brise aus Osten. Sie brachte sowohl einen Geruch als auch einen Klang mit sich. Einen musikalischen Klang. Und keiner in dem Boot zweifelte daran, dass sie Aslans Land sahen. In diesem Moment lief das Boot mit einem Knirschen auf Grund. Das Wasser war hier zu flach. Hier, sagte Ribbischieb, ich gehe jetzt allein weiter. Sie versuchten nicht, ihn aufzuhalten, denn sie fühlten es war alles vorherbestimmt. Sie halfen ihm in sein kleines Schiff. Und er nahm sein Schwert ab. Ich werde es nicht mehr brauchen, sagte er, schleuderte es weit weg in das lila bewachsene Meer. Er stieg in sein kleines Boot, nahm sein Paddel und es wurde immer schneller und immer schöner. Für einen Sekundenbruchteil sahen sie seine Gestalt auf dem höchsten Punkt, dann verschwand es. Und niemand kann mehr behaupten, Ribbischieb die Maus gesehen zu haben. Aber ich glaube, dass er sicher in Aslans Land angekommen ist und dort bis heute lebt. Die Motivation ist, sehnst du dich nach dieser Belohnung? Das Ziel, was du vor Augen hast, so wie Ribbischieb. Lass dich nicht entmutigen, vielleicht in Schwierigkeiten, wie du heute hergekommen bist, den du gerade durchgehst. Ihr seid zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. Und deine Hoffnung ist allein in Gott. Setz deine Hoffnung ganz auf seine Gnade und das, was er für dich getan hat. Dass dein Lebensschiff auch am Ende im Himmel ankommt, wo warme Berge auf deine Erkundung warten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinnen, Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.